Ja, herzlich willkommen hier zum Online-Retreat-Kongress Bewusstseinsöffnung und Heilungsprozesse. Ja, herzlich willkommen auch an dich, lieber Robin. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr und hier ist auch schon Aufregung zu spüren, hier mit dir im Gespräch zu sein. Wie hast du gesagt? Ja, das heißt, da ist Lebendigkeit. Genau. Ja, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich ganz kurz vor. Du darfst gerne ergänzen, falls ich irgendwas vergesse, was dir wichtig ist. Ja, du bezeichnest dich selber als Botschafter des Kosmos und Brückenbauer zwischen den Welten. Und ja, auch als Inspirationsgeber für eine neue Erde. Als Psychologe, Buchautor, Visionär und spiritueller Lehrer verbindest du wissenschaftliches Denken mit einer tiefen Anbindung an das große Ganze. In deinem Wirken machst du Mut, über das Sichtbare hinauszublicken und sich selbst als schöpferisches, multidimensionales Wesen zu erkennen. Ja, ich bin gespannt, was du heute hier für Impulse in dieses Feld hineingibst.
Danke dir für die Worte und ich freue mich auch auf unser Miteinander, das Feld, was wir gemeinsam kreieren und in die Welt bringen.
Ja, schön. Ja, hier an dieser Stelle möchte ich gleich die Gelegenheit nutzen und dir danken, ja, für die Impulse, die du hier gibst. Und ich konnte schon einiges für mich erkennen und bin auch schon tiefem Schatten dadurch begegnet. Du hattest auch, also mir gefällt es, dass du auch Themen ansprichst, die wir gerne so umschiffen. Also zum Beispiel auch das Thema Tod. Da habe ich eine sehr tiefe Meditation gemacht und hatte da ja nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, aber bin da auch tiefen Ängsten begegnet. Ja, ja, danke dafür. Dann lass uns gleich ins Thema einsteigen. Meine allererste Frage an dich ist: Was bedeutet für dich Bewusstseinsöffnung und warum ist es aus deiner Sicht in dieser Zeit so wichtig?
Wenn unser Bewusstsein sich öffnet, dann öffnen wir uns im Grunde genommen für uns selbst. Wir gehen einen Schritt auf uns selbst zu. Wir kriegen auf einmal wieder die Wahrnehmung, das Gespür für dem, was wir sind. Vorher haben wir vielleicht auf einer oberflächlichen Schicht gelebt, haben uns verspielt in dieser Welt und sobald sich das Bewusstsein öffnet, öffnet sich auch immer gleichzeitig damit die Wahrnehmung. Und damit die Wahrnehmung für uns selbst, für das größere Ganze. Und wenn wir da ein bisschen sensitiviert sind, ja, dann skizziert sich vor unserem inneren Auge ein innerer Weg, wie wir mit dieser Öffnung mehr und mehr zu uns zurückkehren. Also es ist ein Weg nach innen, in die Verinnerlichung, der eigentlich keine Distanz kennt, der keine Zeit kennt, sondern der einfach nur von Moment zu Moment mit jedem achtsamen Aha, mit jedem Aufatmen und Erkennen, ah, ich bin gerade hier. In genau diesen kleinen Momenten, die wir oft übersehen, gehen wir einen Schritt zu uns zurück.
Ja, danke schön. Aus meiner Erfahrung und auch aus meiner Beobachtung flüchten wir uns manchmal so in höhere Dimensionen, um unseren eigenen Schatten nicht zu begegnen und dem eigenen Schmerz. Und aus meiner Sicht geht es jetzt auch darum, wirklich das Ganze zu verkörpern, also wirklich hier auch auf die Erde zu bringen. Hast du da ein paar Impulse, wie uns das gelingt, uns nicht so in höhere und wir wollen schon ins Licht und hier gar nicht auf der Erde sein, sondern ja wirklich in die Verkörperung zu gehen.
Ja, in meiner Erfahrung ist das so, dass wenn wir nach oben hin streben und es einen Schatten gibt, dass der uns ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder einholt, dass wir gar nicht wirklich ganz hoch kommen, wenn irgendwelche Sandsäcke noch an uns kleben, uns runterziehen, irgendwelche Schattenaspekte noch da sind. Also auf der einen Seite braucht man jetzt keine Angst zu haben, wenn man sagt, okay, ich strebe nach oben, ich strebe nach dem Licht, vielleicht übersehe ich da etwas. Na, das wird sich schon zeigen. In den Momenten, wo wir wirklich unsere Energie aufrichten, zeigt sich alles, was noch im Schattenbereich ist. Auf der anderen Seite geht es hier natürlich sehr stark darum, dass wir lernen, all das, was wir in den höheren, feineren Ebenen erfahren haben, als Energie, als Schwingung in diese Welt zu bringen. Und da ist immer die Frage, in welche Form packe ich es? Wie kann ich es so vermitteln, durch welche Worte, aber auch durch Klänge, durch Gesang, durch Tanz? Es gibt ja so viele Ausdrucksmöglichkeiten dessen. Wie kriege ich es in eine Form, dass es für die Menschen aufnehmbar ist, ohne dass gleich die Widerstände hochgefahren werden? Weil wir im Grunde genommen aus der Getrenntheit heraus den allergrößten Widerstand vor diesem Auflösungszustand, vor dieser Einheit haben. Es gibt nichts, was wir so sehr fürchten wie Gott. Das ist etwas, das mag sich erst einmal ein bisschen paradox anhören, weil wir ja meinen, ja, wir suchen doch das Göttliche, wir suchen doch die Liebe. Aber der getrennte Aspekt in uns, der aus dem Widerstand heraus lebt, der fürchtet nichts so sehr wie das. Und das ist wichtig, dass wir da ein Gewahrsein für bekommen, dass wir diese torpedierenden Kräfte ausmachen in uns und langsam Stück für Stück dem den Nährboden nehmen. Mit jedem einzelnen destruktiven Gedanken, den wir irgendwie auflösen, dann nehmen wir dieser Widerstandskraft in uns den Nährboden und dann fließen wir ganz natürlicherweise wieder zurück.
Ja, wie können wir diesen Widerständen begegnen, wenn wir doch eigentlich ein Teil irgendwie sagt, möchte ich nicht?
Ja. Aus dem getrennten Bewusstsein heraus reagieren wir immer mit Widerstand auf Widerstand. Das erzeugt immer nur noch größeren Widerstand. Also das heißt, immer wenn ich beobachte, ah, ich habe reagiert auf etwas im Außen, ich habe nicht agiert, sondern reagiert, dann ist das in feinen, subtilen Impulsen immer aus Widerstand geboren. Also diese ganzen Reaktionsmuster und Reaktionsprogramme auf eine vermeintlich außerhalb unserer selbst liegenden Welt. All das, was da geschieht, hat nichts mit dem Ort zu tun, wo wir wirklich in Fluss mit dieser Welt sind und nicht gegen diese Welt anagieren oder reagieren. Und da dürfen wir einfach schauen, wie wir vielleicht erstmal den Ort des Friedens in uns finden. Des Friedens mit dem, was das Leben dir gerade aufs Tablett serviert. Was das Leben dir zeigt und sagt, hey, schau das mal an. Na, das ist, in allermeisten Fällen sind es die Lebensumstände, die wir uns selber erschaffen haben, aber in denen wir gerade drin stecken. Der Wohnort, die Partnerschaft, die Familie, alles, was dazugehört, diesen Bereich. Und wenn wir da sehen, ein Lebensbereich, ob Beruf, Familie oder anderer, wenn wir da im Widerstand sind, wenn wir merken, oh, da lehnt sich in uns etwas auf, dann zu schauen, ja, womit habe ich mir das dann eigentlich erschaffen? Das ist ja nicht einfach so in meinem Leben, sondern ich habe ja etwas dazu getragen, damit das genauso geworden ist, wie es geworden ist. Und wenn wir da ein Gewahrsein für bekommen, dann lohnt es sich nicht mehr, dagegen Krieg zu führen, weil wir erkennen, okay, wir können es auch verändern.
Ja, du hast von dem Ort des Friedens gesprochen. Meinst du damit das, was die ganze Zeit schaut und sieht? Also da gibt es ja wie was Drittes, jenseits von gut und schlecht. Ja, also das, was die ganze Zeit hier wahrnimmt. Dass, wenn dort meine Aufmerksamkeit hingeht, dann vielleicht nicht sofort, aber es ist ein spürbarer Frieden da, wenn ich ganz genau hinschaue und mich da immer mehr hineinsinken lasse. Dann kann ich auch den Widerstand annehmen und alles annehmen, weil dann eine Offenheit da ist.
Ja.
Ja.
Frieden, also der Ort des Friedens, ist immer der Ort, der jenseits der zwei liegt. Jenseits von Beobachter und Beobachtung? Gibt es einen dritten Ort, von dem aus wir einfach nur schauen und wahrnehmen, aber es ist nicht mehr aufgespalten in Subjekt und Objekt. Und das auch auf der subtilen Ebene in den eigenen Gedanken. Also Subjekt-Objekt ist natürlich, wir beziehen es erstmal auf die Welt, wir denken, okay, ich bin das Subjekt, ich bin hier und da draußen sind die Objekte, aber es geht eben auch um das objekthafte Denken. Dadurch, dass wir jeden Gedanken, jeden mentalen Impuls innerlich zu einem Objekt werden lassen. Aber auch unsere Gefühle und Sinnesempfindungen verobjektivieren wir innerlich. Dadurch trennen wir uns von dem ab und verlieren das Gewahrsein dieses Friedensortes in uns.
Ja, eigentlich kann man es gar nicht benennen, ja, weil wenn man es schon wieder benennt, dann ist es schon wieder nicht mehr das. Genau, ja. Ja. Ich hatte vorhin kam mir noch eine Frage auf, jetzt ist sie wieder entwichen. Es ging um den Frieden. Und
Es ist immer segensreich, wenn die große Leere sich ausbreitet, weißt du? Wenn das Konzept wegfliegt aus dem Geist und auf einmal nur Leere bleibt. Das ist eigentlich der Ort, den wir durch all die Worte zu erreichen suchen.
ja, stimmt. Ja, dann ist halt gerade kurz Stille. Auch okay. Auch schön. Ja. Ja. Was hat aus deiner Sicht Bewusstseinsöffnung mit Heilungsprozessen zu tun? Wie hängt das miteinander zusammen?
Für mich ist Heilung etwas, was im Grunde genommen nur im und mit dem Bewusstsein stattfinden kann. Heilung hat für mich nichts mit der Körperebene zu tun. Wir gehen ja immer so davon aus, dass der Körper krank oder heil sein kann. Aber es gibt so viele gesunde Körper, wo ich nicht davon sprechen würde, dass der Mensch heil ist. Und es gibt kranke Körper, wo ein heiles Bewusstsein drin lebt. Ramana Maharshi war in Zuständen, wo der Körper völlig aufgelöst gewesen ist, völlig desolater Zustand, aber das Bewusstsein war heil. Und deswegen ist meine Wahrnehmung, dass Heilheit oder Ganzheit und Getrenntheit etwas ist, was nur im Bewusstsein stattfinden kann. Und wenn wir das verstehen, dass der Körper im Grunde genommen die Hauptleinwand unseres Bewusstseins ist, dass sich dort das abspielt, was im Bewusstsein irgendwie adjustiert wurde, festgelegt oder festgestellt wurde, dann nehmen wir so ein bisschen die Aufmerksamkeit von der Leinwand weg und schauen uns an, was kommt eigentlich aus dem Bewusstsein, was projizieren wir auf den physischen Körper? Und der physische Körper macht einfach eine grandios geniale Arbeit, Fehlschöpfungen im Bewusstsein auszugleichen und sichtbar zu machen. Wenn wir den physischen Körper nicht hätten, dann würden wir gar nicht mitbekommen, dass ganz viele von unseren Gedanken und Energien irgendwie ein bisschen schräg sind. Das heißt, da erfüllt er in wundervoller Weise eine Spiegelungsfunktion, eine Rückmeldefunktion, die uns aufzeigt, unmissverständlich, ganz klar, spürbar und sichtbar, hey, hier ist etwas aus der Ordnung gefallen. Das heißt, Für mich ist Heilung und Bewusstwerdung wie in einem zu verstehen, dass es nicht getrennt voneinander betrachtet werden kann. Je bewusster ich werde, desto mehr Gewahrsein bekomme ich für die große Ganzheit, für mich als vollständig. Und in dem Moment verkehrt sich der Zweck des physischen Körpers wieder in seine ursprüngliche Richtung. Das heißt, der Körper aus dem Ego, aus dem getrennten Bewusstsein, hat immer den Zweck, die Trennung für wahr zu machen, wahrnehmbar werden zu lassen. Das heißt, ich erfahre mich mit dem physischen Körper als getrenntes Wesen. Das ist der Zweck des Egos, wofür er den physischen Körper einsetzt, etwas Eigenes zu sein, etwas Besonderes zu sein, etwas Getrenntes zu sein. In dem Moment, wo die Heilheit in meinem Bewusstsein und meinem Geist wieder Einzug hält, verkehrt sich der Zweck des physischen Körpers und auf einmal wird der Körper zum Ausdruck meiner Seele, zum Ausdruck des Göttlichen, der in Wahrheit immer schon in diesem Körper gewohnt hat. Das heißt, da fängt die ganze Ausrichtung des physischen Seins geht in eine ganz andere Richtung, sobald das Bewusstsein erkennt, dass es dieses Vehikel für eine Zeit lang gemietet hat, um etwas Höheres dadurch in die Welt fließen zu lassen.
Ja, eine schöne Sicht darauf, das so zu sehen. Meine Erfahrung ist auch, dass ich so für mich alleine in ganz tiefe Erfahrungen und Bewusstseinszustände kommen kann. Und ja, es waren ganz viele Jahre, wo ich mich sehr zurückgezogen hatte auch und viel mit mir war. Und jetzt merke ich aber, es geht jetzt auch um die Außenbewegung, also das Ganze auch in Begegnung. Und ich kann merken, dass ich in Begegnung, dass das Nervensystem immer noch oft Aufregung, Unsicherheit spürt. Ja, dass das nochmal was ganz anderes ist als mit mir alleine in meiner Bubble, meiner Blase und dann aber wirklich ja, in Begegnung, in Beziehung zu gehen. Ja, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, wie wir das eben auch in die Begegnung, in die Partnerschaft, in die Beziehung, in diese Bereiche eben auch rein transportieren.
Ja, das ist nach meinem Gefühl die Meisterschaft. Wenn man es erst einmal gelernt hat, in sich, für sich, für eine gewisse Zeit, und so Rückzugszeiten sind auch sehr kostbar und wertvoll, aber in Begegnung sieht man dann, ob das wirklich verankert ist. Das heißt ja, wenn du glaubst, erwacht zu sein, dann verbringe eine Woche mit deinen Eltern. So in dieser Richtung kann man das verstehen. Man kann es natürlich auch ausdehnen in den beruflichen Alltag, in das familiäre Sein grundsätzlich. Da wird geschaut, da wird ganz klar aufgezeigt, ist der Ort des Friedens verankert oder hat der nur etwas damit zu tun, dass ich mich von der Welt isoliert habe? Weil ein isolierter Frieden kein wirklicher Frieden ist. Man kann sich von der Welt abtrennen und sagen, in meiner kleinen Bubble kann ich es mir kuschelig warm und schön einrichten, da habe ich meinen Frieden. Aber sobald ich mich wieder öffne und das große Ganze, und da gehört die Welt mit dazu, wieder mit einschließe, dann kann es sein, dass da ziemlich viel Unruhe entsteht. Und das ist für mich auch eine große Herausforderung, diese Pendelbewegung zwischen dem nach innen gehen, dem nach außen gehen und alles in der Welt mit einschließen. Und das ist einfach, ja, ein Übungs- und Lernfeld, möchte ich sagen. Gerade wenn es ganz nah wird in Begegnung mit anderen Menschen, dann zeigen sich einfach alle Sachen, die wir vielleicht für uns noch nicht gesehen haben. Aber das hohe Ziel, nach meinem Verständnis, ist es ja, das nicht nur in der kleinen eigenen Bubble zu erfahren, sondern es so auszudehnen und auszuweiten, dass es für alle verfügbar wird, dass jeder es abholen kann aus deinem Feld, wenn du es in dir kultiviert hast, egal wo du bist, egal mit wem du bist. Und ja, jede Situation ist, ich sag mal so, Bewusstseinstrainingslager. Egal wo man gerade ist, wenn man gerade, ne, bei Edeka einkaufen geht, dann ist das nicht ein Einkauf bei Edeka, sondern es ist ein Teil, dass man versucht, Gott an sich selbst zu erinnern. Gott schläft in der Verkäuferin in Edeka. Und jetzt ist es meine Aufgabe, wie kann ich Gott in dieser Form daran erinnern, wer sie eigentlich ist. Und das ist dann, man kann das fast schon als eine spirituell-sportliche Herausforderung sehen. Was könnte man jetzt sagen? Welchen Blick könnte man geben? Welche Berührung könnte man schenken, damit sich Gott in dieser Form an sich erinnert? Und das ist eine Praxis, die ich schon länger verfolge. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal nicht so gut. Auch sehr abhängig von dem, ob ich es gerade in mir spüren kann.
Ja, genau. Und mit der Verkäuferin ist es vielleicht noch sehr leicht, ja, aber wenn hier stark was getriggert ist, ja, zum Beispiel in der Partnerschaft und da kommt irgendwas auf, ein Thema, wo ja da Aufruhr ist, dann ist das vielleicht schon, ja, wie du sagst, die Meisterschaft, ja, da immer wieder, ja, sich zu öffnen und ja den Blick auf diesen Frieden zu werfen. Und das heißt nicht Frieden, das war auch die Frage, die ich vorhin noch hatte, die mir jetzt wieder kam. Ja, dass Frieden bedeutet, dass ich da nichts mehr fühle, ja, dass da vielleicht kein Schmerz da ist oder eine Wut, eine Trauer, sondern eben gerade in dieser Offenheit, in diesem Frieden, tauchen dann diese Dinge auf, aber eben sie können fließen, sie werden nicht mehr gehalten, festgehalten. Ja, und das ist, war jetzt keine Frage, aber vielleicht magst du noch was dazu sagen zu dem, was ich jetzt gesagt habe.
Ja, gerade wenn es eng wird, gerade wenn die Spiegelungsthemen sehr dicht sind, sehr nah sind, dann dringt es natürlich in die eigene Haut ein und unter die Haut. Na, dann berührt das Stellen, die wir ohne den anderen nicht hätten sehen können. Und da geht es einfach ganz oft darum, sich in sich selbst leer zu machen, frei zu machen von seiner eigenen Bedeutungsgebung, wie ich das jetzt gerade wahrgenommen und erlebt habe. Und ich krieg's immer wieder mit, diesen Grundsatz, dass Wahrnehmung eine Entscheidung ist. Jede Wahrnehmung. Es gibt keine festgelegte, voreingestellte Wahrnehmung. Es gibt es nicht. Alles, was ich wahrnehme, ist eine Entscheidung. Und das habe ich mir wirklich so eingebläut, dass immer, wenn ich mitbekomme, ich nehme etwas wahr, was aus der Ordnung gefallen ist. Ich nehme Zerstörung wahr, Wut, Hass, Trennung, Depression, was auch immer, gesamtes Spektrum. Ich nehme das jetzt gerade wahr. Okay, wenn ich es gerade wahrnehmen kann, heißt es, irgendein Teil in mir hat sich dafür entschieden, die Liebe oder Gott, das ist das, was wirklich ist, so zu sehen, als ob es Trennung wäre, als ob es Schmerz verursacht, als ob es Leid verursacht. Das heißt, ich habe irgendetwas verdreht durch meine Bedeutungsgebung, durch meine Wahrnehmung. Und ich nehme nicht mehr die Wahrheit wahr, sondern einen verzerrten Aspekt davon. Und dann zu sagen, okay, ich möchte nur noch die Wahrheit wahrnehmen, nichts mehr anderes als das. Nur noch das, was wahr ist, nehme ich. Alles andere lasse ich draußen. Und wenn man zum Beispiel mit einem Partner in Diskussion ist und mitkriegt, ah, es wird gerade hitzig, es entstehen Reibungsflächen, dann einmal innerlich zurückzutreten, Stopp zu sagen, Ich möchte ab jetzt nur noch das Wahre in deinen Worten hören. Und mit dieser Entscheidung beginnt die Wahrnehmung durch die bewusste Entscheidung eine andere Wahrnehmungsselektion stattfinden zu lassen. Und wir erkennen, dass der andere vielleicht einfach nur besorgt ist und seine Sorge mit uns teilt. Und wir erkennen dahinter, dass er eigentlich etwas Fürsorgliches mit uns teilt, auch wenn es irgendwie schräg rauskommt. Und wir erkennen noch dahinter, dass er uns liebt, aber seine Liebe kommt in der verzerrten Form der Fürsorge, ich sorge mich um dich, ich habe Angst um dich und deswegen kommt das, was da auch immer rauskommt. Aber dahinter, 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 wenn wir wirklich tiefer schauen lernen, ist immer die Liebe. Und wenn wir die Liebe irgendwo noch nicht sehen, dürfen wir einfach tiefer schauen. Das ist der Grundsatz, mit dem ich versuche, durch mein Leben zu gehen. Manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht. Das heißt einfach, es gibt noch was zu lernen.
Ja, dafür brauchst du ja auch eine gewisse Öffnung, dass ich das auch sehen kann, die Wahrheit. Also ist ja auch das Herzzentrum,
Ja.
ein wichtiges, zentrales Zentrum, was ja, also ich kenne das auch von mir selbst, dass das sich teilweise so angefühlt hat, als wenn hier so eine schwere Platte auf meinem Herzen liegt. Ja, und da war die Sicht wie versperrt, also das konnte die Wahrheit gar nicht gesehen werden. Also ist meiner Meinung nach auch wichtig, wirklich diese Herzöffnung immer zu praktizieren. Da gibt es ja ganz tolle, tolle Übungen und auch du bietest da viel dazu an. Ja.
Ich würde kurz mal auf die Platte nochmal eingehen.
Ja.
Wenn ich das wahrnehme und ich kann diese Empfindung auch, ich weiß, wovon du sprichst, dann würde ich in dem Moment schauen, wie kann ich die Wahrheit in der Empfindung dieser Platte finden? Das heißt, warum könnte es gerade das Liebevollste vom Leben sein, dass ich mich hier gerade verschließe? Warum habe ich das vielleicht als Selbstschutz gemacht, um irgendetwas zu bewahren? Also auch wieder da, was ist die Wahrheit darin? Was ist die liebevolle Motivation hinter dem, was vielleicht Trennung verursacht dort oder was eine Wahrnehmungseinschränkung verursacht? Also immer mit dem arbeiten, was da ist. Wenn eine Wahrnehmungsblockade da ist, eine Barrikade da ist, das nehmen, da. Ich will mit dem Bewusstsein die Wahrheit daran, ich war sind. Dann kannst du.
Ja, jetzt war gerade dein Ton weg. Da gab es wie eine Störung. Kannst du das letzte nochmal wiederholen? Mal gucken, ob du jetzt wieder.
Ja. Wir waren in der Barrikade des Herzens. Und wie wir, wenn wir so etwas spüren, wie wir da eintauchen können, um genau das heranzunehmen, damit zu wachsen. Weil auch darin liegt ein Stück Wahrheit verborgen. Auch da liegt ein Selbstschutzmechanismus drin, der irgendetwas eigentlich Gutes bewirken soll, auch wenn er schräg in etwas Schräges sich verwandelt. Das heißt, die Blockade im Herzen ist auch wieder nur ein Hinweis darauf, schau tiefer, geh tiefer, entdecke die Wahrheit darin, entdecke die positive Intention, die ich vielleicht hatte, um mich selber zu schützen, und dann darüber kann es sich wandeln.
Ja, jetzt ist der Ton wieder gut. Schluss, aber es war wirklich wie, ja,
Ja.
Störung drin. Ja, und auch die Kommunikation kann ja sehr hilfreich sein, gerade in Partnerschaft. Ja, gibt ja auch dieses ehrliche Mitteilen nach Gopal, was auch sehr heilsam sein kann, einfach das auszusprechen, was jetzt gerade da ist. Ja, und dabei lerne ich, dass nichts passiert, dass also ich mich total entspannen kann, wenn ich einfach, weil niemand kann ja erstmal was dafür, dass da Gedanken, die da auftauchen, die Gefühle, Ja, da gibt es ja keine Schuld in dem Sinne. Ja, ich habe Schuld, dass ich jetzt diese Gedanken habe. Meistens verstecken wir ja gerne unsere eigenen Gedanken und Gefühle, weil wir denken, ach, das darf nicht sein. Das ist was Schlechtes. Und dann haben wir ja dieses positive Selbstbild und das wollen wir gerne aufrechterhalten. Und da finde ich das also sehr hilfreich, wenn wir das einfach so aussprechen können mit einem Gegenüber, wo wir uns sicher fühlen und das einfach teilen können, was da ist, ja, ohne Bewertung. Also auch sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Ja. Kommen wir noch mal auf die Heilung zu sprechen. Auf die körperliche Heilung. Ich weiß, dass viele Menschen das gerade beschäftigt, die eine sehr schwere Diagnose bekommen haben und sich dann die Frage stellen, ja, kann der Körper überhaupt in so einem Zustand heilen? Wie ist da deine Erfahrung? Kann der Körper auch mit einer sehr schweren Diagnose, Krankheit Heilung finden? Oder ist es vielleicht auch manchmal gar nicht für die Seele vorgesehen und da geht es einfach nur noch um das Loslassen? Ja, wie ist da? Es waren da mehrere Fragen drin.
Das, was die Seele lernen möchte, wenn der Körper wirklich sehr erkrankt ist, kann unterschiedlicher Natur sein. Es kann um das Thema Loslassen gehen, es kann um das Thema gehen, weltliche Verstrickungen aufzulösen, dass auch viel Karma verbrannt wird in bestimmten, zum Beispiel chronischen Zuständen, die sich über lange Zeit im physischen Körper ziehen, wo man sich so denkt, wie kann ich damit leben, die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Und das hat, also alles, was uns widerfährt hier auf dieser Erde im physischen, hat Sinn und Bedeutung von der Seelenebene gegeben. Das heißt, es ist für etwas gut. Es ist nicht gegen uns, es ist für uns, es ist für unser Wachstum. Das erstmal als Grundlage in der Anschauung. Das ist so wichtig, dass wir das immer wieder reframen, in einen anderen Rahmen geben, von dem die Krankheit sollte weg und das ist etwas falsch und vielleicht zeugt sogar auch noch die physische Krankheit von meinem Versagen. Ganz viele, gerade auf dem spirituellen Weg, sind so in der Ideologie drin, dass sie meinen, dass körperliche Krankheit ein spirituelles Versagen sei. Nein, so ist es überhaupt nicht. Natürlich kann der physische Körper Spiegel unseres Geistes, unseres Bewusstseins sein, aber es gibt manchmal auch einfach seelische Gründe, weshalb der Körper in eine Erkrankung geht und dann gilt es, damit umgehen zu lernen. Dann ist genau das das Thema, worum es geht. Und dann ist es nicht nur so, dass man sich fragen kann, okay, was habe ich beigetragen? Ja, das ist Teil dessen, aber in manchen Situationen ist es einfach Teil des Lernweges, genau das zu haben, wie es gerade ist. Und dann zu schauen, wie kann ich mich noch tiefer ergeben in mir, in den Ort des Friedens, in den Ort des okay, wenn das der Zustand ist, wie meine Seele mich gerade haben möchte, und wenn das der Zustand ist, in dem ich lebe, ist es der Zustand, in dem meine Seele mich gerade haben möchte. Weil sonst wäre es nicht so. Wenn das einsinkt, wenn das verständlich wird, nicht nur als Konzept, sondern als gefühlte zelluläre Gewissheit, dann können wir mit unfassbaren körperlichen Herausforderungen gut leben. Das heißt, wie gut wir in einem Körper leben können, der vielleicht überhaupt keine Energie mehr hat oder der keine Antriebskraft hat oder der chronische Schmerzen hat oder der heftige Diagnosen hat, wie gut wir darin leben können oder nicht, hängt nicht vom Körper ab. Es gibt einen Ort in unserem Bewusstsein, der ist unabhängig und frei von dem, wie ich sag mal, es dem Körper geht oder wie der Zustand des Körpers ist. Und ganz oft schickt die Seele gerade starke körperliche Herausforderung, dass wir diesen freien und unabhängigen Ort im Bewusstsein wiederfinden. Weil wir würden da gar nicht hinstreben, wenn wir in einem gesunden Körper leben würden. Das heißt, es geht um eine Abkopplung des Bewusstseins von der physischen Ebene, damit der Ort gefunden werden kann in uns, der nicht mehr abhängig von der äußeren Formenwelt ist.
Ja. Ja, du hast so vieles Wertvolles da jetzt reingegeben. Also auch das Thema Schuld, die Menschen, die auf der spirituellen Reise sind, sich dann die Schuld zu geben, und dann bleiben wir ja wieder in niedrig schwingenden Räumen. Ja, so, Schuld ist ja auch ein sehr großes Thema im kollektiven Feld. Ja, deswegen hatte ich es vorhin auch noch mal gesagt, dass also die Schuld angesprochen, dass wir da jetzt keine Schuld. Klar haben wir eine gewisse Verantwortlichkeit, ja. Vielleicht kannst du dazu genau noch mal was zur Schuld und Verantwortlichkeit sagen. Ja,
Ja,
ganz wichtig.
sehr trickreiches Konzept, was das Ego herannimmt, um die universelle Verantwortung, die wir als Schöpferwesen haben, zu verdrehen und zu pervertieren. Die Idee von Schuld. Die Idee von Schuld hat immer etwas damit zu tun, dass ich irgendein Teil der Vergangenheit nehme, mir das anschaue und sehe, hey, ich geißel mich dafür oder ich verurteile mich selbst dafür, was ich mal gemacht habe. Das ist ja das Grundkonzept. Es gibt jenseits von diesem verdrehten Aspekt, den das Ego herannimmt, um sich selber zu geißeln, um sich selber zu urteilen, gibt es, ich sag mal so, auch dort einen wahren Kern drin, in dem Verständnis von Sünde. Ich möchte das Wort Sünde aufnehmen. Sünde heißt eigentlich wortwörtlich den Punkt verfehlen oder irgendwie vom Mittelpunkt abkehren, ein Abweg gehen, den Mittelpunkt nicht ganz treffen. Und da können wir es einfach als, ja, als etwas sehen, was vom Ursprung abweicht, sagen wir es so. Und es macht Sinn, auf bestimmten Etappen in der Bewusstwerdung mit dem Gewissen zu arbeiten. Auch mit dem zu arbeiten, dass man ein Gefühl bekommt, wann man den Punkt trifft und wann man ihn nicht trifft. Und da hatte ursprünglich, also das Urchristentum hatte in dem, was Schuld ist, dass ich jemanden oder etwas schulde, weil ich einen Teil wähle und einen anderen Teil nicht und dadurch die Ganzheit verloren geht. Also schuldig wirst du immer, wenn du in der Gesamtheit von allem, was ist, nur einen Teil wählst und nicht die Gesamtheit, nicht beide Pole der Dualität. Dann wirst du dem einen Pol gegenüber etwas schuldig. Und das ist etwas, wenn wir lernen, dieses Schuldverständnis wieder so allumfassend zu sehen, okay, ich wähle das und das. Ich kann nicht nur, wenn man es jetzt dual betrachtet, nicht nur Frieden wählen. Solange ich im getrennten Bewusstsein bin und Frieden wähle, wähle ich implizit auch Krieg. Das geht nicht anders. Das hängt zusammen. Das eine kommt mit dem anderen einher. Und das Ziel ist ja, in den non-dualen Frieden reinzukommen. Jede Qualität findet sich in der Dualität, aber auch in der Non-Dualität. Also Liebe gibt es als Beziehung in der Welt und dann ist es meistens eine Hassliebe, also zwischen den beiden Polen hin und her pendelnd und es gibt es als non-duale Erfahrung. Und das sind wichtige Verständnisse, wenn es darum geht, ja, die über die Schuld, die wir uns selber geben, hinauszuwachsen und zu erkennen, okay, ich kann immer nur beide Pole wählen, bewusst oder unbewusst. Und da wird sich ganz viel ausgleichen. Und ich finde es einfach so wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, in diesem Leben gut zu sein, sondern ganz zu sein. Es ist ein großer Unterschied. Und darin löst sich auch die Idee von Schuld oder Absonderung, Sünde mit auf.
Ja. Wenn wir da jetzt nochmal auf die Krankheit schauen, dann bedeutet ja, wenn ich Gesundheit wähle, wähle ich auch Krankheit.
Ja, wenn ich im getrennten Bewusstsein bin und Gesundheit anstrebe, was mache ich dann? Ich versuche, gegen die Krankheit anzugehen. Ich bin im Widerstand gegen die Krankheit, strebe den Pol der Gesundheit an und aus dem Widerstand zur Krankheit erwächst die Krankheit, weil durch den Widerstand Widerstand erzeugt wird und eine Kraft unterdrückt wird. Mit der Unterdrückung dieser Kraft bekommt diese Kraft Kraft. Ja, also die Krankheit bekommt Kraft, wenn ich gegen sie kämpfe. Das ist ein natürliches Prinzip. Alles, wogegen ich kämpfe, stärke ich implizit dadurch. Und das ist ganz wichtig, wenn wir die Gesundheit anstreben. Entweder aus dem Motiv heraus, gegen die Krankheit anzugehen, ist etwas ganz anderes, als wenn wir Gesundheit oder Heilsein anstreben, weil wir im Frieden sind mit dem, was ist. Also da, wenn wir auf dem Genesungsweg, dem Gesundungsweg sind, dürfen wir ganz genau schauen, aus welcher inneren Motivation tun wir es und schließen wir dabei im inneren Frieden das, was wir eigentlich weghaben wollen, mit ein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja. Und vielleicht auch aus der Motivation heraus, weil wir einfach spüren, dass wir hier noch auch ja, im großen und Ganzen noch eine Aufgabe haben, dass wir noch was zu geben haben, einfach was dienlich ist für alle. Ja, da lohnt sich es ja auch, einen gesunden Körper zu haben, damit wir das vielleicht besser, ja, besser wirken können noch.
Ja.
Das kann ja auch eine Motivation sein, wo die Seele da Impulse gibt, hey, da gibt es noch was, was wir hier noch, ja, was ich hier noch erleben möchte und geben möchte, schenken möchte. Ja, es kommen immer so ganz viele Fragen und dann rutschen die wieder weg. Ja, zum Thema Heilung. Wir haben das eigentlich genau, die Frage brannte noch so, aber du hast da schon auch schon ganz viel beantwortet, so dass wir eben Krankheit auch eben als Weg sehen können. Also es geht jetzt eben nicht darum, die Krankheit oder den Schmerz wegzumachen, ja, sondern auch als Weg anzuerkennen, eben was zur Heilung, das hast du ja auch schon mit angesprochen und gesagt, das hatte ich mir auch noch mit aufgeschrieben, dass ich das unbedingt fragen möchte, was da ja, deine Sichtweise dazu ist. Genau, ich schaue noch mal kurz, was ich, ob ich noch was. Ja, vielleicht noch mal auf den Körper auch. Wie können wir den Körper unterstützen, so ganz praktisch auch auf seiner Heilungsreise? Vielleicht auch möchtest du auch noch mal auf das Thema Ernährung oder ja, ich habe auch mal von dir gehört, dass du gesagt hast, vielleicht ist es auch dienlich, nur einmal am Tag zu essen, da wirklich zu spüren und rauszufinden, was dient dem Körper.
Das ist sehr individuell, weil wir sehr eigene Körper haben. Also wir gehen davon aus, jeder hat ja einen menschlichen physischen Körper und dafür gilt Schema F. Dem ist überhaupt nicht so. Die Körper sind sehr, sehr unterschiedlich. Das habe ich mit der Zeit auf dieser Erde wirklich lernen dürfen, dass jeder Körper so eigen gestrickt ist, weil einfach auch die Seele, die in diesem Körper wohnt, mit ganz anderen Erfahrungen kommt, ganz andere Grundlagen hat. Und für manche Körper kann es sehr heilsam sein, das teilweise Fasten einzuführen, dass man sagt, ich esse nur in bestimmten Zeiträumen. Für andere Körper mag es wiederum schwierig sein. Es geht immer darum, was ist Wunsch und Ziel, was ist Anliegen. Meine Ernährung und mein Schlafrhythmus ist darauf eingestellt, dass ich eine möglichst feine Wahrnehmung behalte. Das ist Wunsch und Anliegen bei mir, weil mit der Wahrnehmung die Bewusstseinserweiterung ganz natürlich kommt. Es geht mir in meinem Leben gar nicht so sehr um Bewusstseinserweiterung, sondern Wahrnehmungserweiterung, weil das einhergeht miteinander. Das heißt, wie kann ich mich so ernähren und so schlafen, dass ich über möglichst viele lange Zeiten im Tagesverlauf eine erweiterte Wahrnehmung präsent halten kann? Und so habe ich ja verschiedene Dinge ausprobiert in der Ernährung. Und ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben Fleisch gegessen. Das habe ich von früh auf abgelehnt. Das wurde mir angeboten und ich war als Kind entsetzt, wie man überhaupt Tiere essen kann. Also das heißt, dass da ein natürlicher Schutzreflex da gewesen ist in mir, dass ich mich von bestimmten Frequenzen freigehalten habe, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass mein Organismus einfach sehr sensitiv sein kann. Aber wenn man jetzt wirklich schwer arbeitet, also irgendwie physisch jeden Tag 7, 8 Stunden schwer arbeitet, dann ist die Ernährung, die ich mache, überhaupt nichts für die Menschen, weil ich sehr viel Flüssignahrung, also ich sehr wenig feste Nahrung, sehr wenig Kohlenhydrate, hauptsächlich Früchte und Nüsse. Davon ernähre ich mich hauptsächlich. Und es ist wirklich etwas sehr Eigenes, womit jeder schauen darf, wie weit er den Körper transzendieren kann und möchte im Bewusstsein. Dass der Körper durchlichtet wird durch eine Nahrung, die auch immer lichter wird, immer feiner wird, vom Grobstofflichen ins Feinstoffliche gehend. Und in den meisten Fällen haben physische Krankheiten etwas mit Verstopfungen zu tun. Also das heißt, dass da irgendetwas sowohl energetisch als auch physisch, häufig auch mit der Darmflora zusammenhängend verstopft ist. Das heißt, dass in den allermeisten Fällen der Darm nicht mehr die Rezeptivität hat, die Nährstoffe wirklich aufzunehmen. Und da ist es ganz wichtig zu schauen, okay, wie reinige ich mich komplett im Physischen auch? Also ich mache regelmäßig Selleriekuren zum Beispiel, erlebe ich als sehr heilsam auch für die Darmflora und die ganze Wachheit und Klarheit im Bewusstsein steigt dadurch sehr. Das heißt, ich habe immer wieder so Phasen, wo ich über meistens so 5, 6 Tage in eine, ich sag mal so etwas strengere Ernährung reingehe, um den Organismus zu klären. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich ein bisschen einfach nach Impuls, nach Lust und Laune gehe. Und diese Phasen, wo ich sag mal, in die innere Reinigung gehe, da bin ich dann, ja, also alles, was halt den Körper reinhält oder auch wieder revitalisiert. Und wenn wir unsere inneren Verstopfungen, also nicht nur im Geistigen, im Physischen, wenn wir das wieder klären, dann wird der Organismus wieder durchlässiger. Und das ist eigentlich, jede Krankheit hat mit irgendeiner Blockade auf einer Ebene zu tun. Und deswegen ist diese Durchlässigkeit, dass Energie wieder fließen kann, dass der Körper wieder zu einem Strom wird. Nicht zu einem stehenden Becken, sondern zu einem Wasserfall. Das ist Ziel für Vitalität, für Kraft, für Wachheit, für das geistige Arbeiten, aber auch für die höheren Bewusstseinszustände. Also dürfen wir schauen, wie wir uns ernähren oder wie wir leben können, dass wir aus einem stehenden Gewässer, der Körper besteht hauptsächlich aus Wasser, wieder ein fließendes Gewässer, ein Wasserfall werden lassen kann, damit ja, es wieder durchfließt. Und das ist für mich in der Ernährung ein ganz wesentlicher Schlüssel.
Ja, danke schön. Ja, wenn wir daraus wieder ein Konzept allerdings machen, ja, und jetzt sagen, ah, der Robin macht es so, dann
Ja.
mache ich das jetzt mal nach, genauso wie er das macht, dann kann das auch wieder, ja, zu Blockaden führen. Also, ich
Absolut.
habe auch mich ganz streng nach Anthony William eine Zeit lang ernährt, 4 Jahre, über 4 Jahre, und musste dann feststellen, dass es das eben nicht ist, dass ich das nicht so als Konzept sehen kann. Und jetzt immer so jeden Morgen Selleriesaft, dann Heavy Metal Detox Smoothie und dann alles, was ich so mache. Und klar habe ich gemerkt, dass das sich alles leichter angefühlt hat, dass es mehr Klarheit im Geist gab, ja, dass ich mich verbundener gefühlt habe. Ja, das gab es alles, aber ich habe auch eine gewisse Angst vor Nahrungsmitteln dann fest, also alles, wenn ich irgendwo war, ich hab richtig Angst vor, ja, vor Nahrungsmitteln bekommen, dass ich irgendwas falsch mache. Also es hat es eigentlich sichtbar gemacht, mein Muster, irgendwas falsch zu machen und mir selbst, meinem Körper nicht zu vertrauen. Das hat es eigentlich sichtbar gemacht, ja. Und jetzt bin ich da, ja, einfach, dass ich einfach aus dem Moment herausschaue, weil das kann auch ganz unterschiedlich sein. Manchmal braucht es auch Nahrung, die wieder ein bisschen mehr hier,
Absolut.
ja, erdet. Ja, und, deswegen darf jeder für sich einfach spüren, wie du schon sagst, was unterstützt mich oder den Körper auf meinem Weg. Aber dafür braucht es auch ein Bewusstsein, dass ich halt hier auch mehr zu Hause bin im Körper, den Körper bewohne, spüre, ja, weil meistens sind wir ja hier im mentalen Bereich mehr und spüren den Rest des Körpers überhaupt gar nicht, ja.
Ja, es ist ganz wichtig, dass da kein Konzept draus wird, kein Schema F, was es abzuarbeiten gibt, sondern dass es aus dem Körpergefühl heraus geschieht, ne? Und wenn ich draußen den Garten umgrabe, dann esse ich auch anders, als wenn ich einfach nur irgendwie geistig arbeite oder ähnliches. Also das heißt, dass es da auch schon wahrnehmbare Unterschiede gibt. Und das Wichtige ist, auf den Körper zu hören, zu achten, was braucht er. Ich kenne viele Menschen, wo ganz klar angezeigt wird, ja, der Körper braucht Eier. Das ist bei Anthony Williams ja No-Go zum Beispiel. Ne? Oder andere, ja, ne, was vegan, nicht vegan. Es sind alles so Ideologien, wo mir ganz oft die Freiheit drin fehlt. Die Freiheit und die Flexibilität.
Genau.
Und es geht ja darum, einen bunten Blumenstrauß aus sich zu machen und zu schauen, okay, wie kann ich erfüllt leben, frei von Angst, frei von Konzepten, frei von mentalen Programmen. Und es geht, das in Kombination zu setzen mit einer heilen, gesunden Ernährung, aber eben das auch nicht als Konzept, ja.
Ja. Das ist ja gut, dass du das nochmal betonst, ja. Und Bewegung, darf ich dich mal fragen, wie du, ja, dein Körper, machst du sowas wie Tai Chi oder Qigong? Ja, hast du da auch, spürst du genau, wenn du den Körper bewegen musst, wann er das wieder braucht und nicht, ja, wie ist das so in deinem Erleben?
Ja, ich habe in den früheren Jahren meines Lebens sehr, sehr viel Sport gemacht, eigentlich jeden Tag und auch sehr intensiv, zum Teil auch im Leistungsbereich. Und ich komme eigentlich also früher eher aus der Körperrichtung, dass ich ganz, ganz viel Bewegung gebraucht habe und sehr viel Energie auch im physischen Körper hatte. Und ich habe irgendwann diese ganze Trainingsmentalität, die ich da auf den Körper projiziert habe, irgendwann in den geistigen Bereich gewandelt. Und heutzutage, ja, ich gehe nicht mehr stundenlang laufen, sondern ich mache Yoga, ich dehne mich. Das sind so die Sachen, die morgens mit am er als erstes geschehen, dass ich irgendwie meinen Körper ein bisschen durchknacke, ein bisschen dehne, um ganz hier anzukommen. Und dann gehe ich auch wirklich mit dem, was gebraucht wird. Also manchmal spüre ich so, ja, dass der Körper Wald braucht, dass der Körper dort Bewegung braucht. Und viel hat sich verfeinert. Also viel ist von der physischen Ebene in die energetische Ebene rübergegangen. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ja geistiges Dehnen und geistigen Mentalsport mache manchmal von dem, was durch mich in die Welt kommt. Und ich kriege mit, dass wenn ich geistig beweglich bleiben möchte, geistig energetisiert bleiben möchte und das auch halten kann, dass es da einfach die Beweglichkeit und die Energetisierung im physischen Körper auch braucht. Ja.
Ja, jetzt fällt mir noch was ein, was ich noch ergänzen wollte. Ich glaube, auf dem Weg ist es auch so, dass das dann ganz natürlich mit der Ernährung auch, dass man weniger Essen braucht, ja, und vielleicht kein Fleisch mehr isst. Aber dann ist es nicht so, dass ich mir das antrainiere oder jetzt sage, ich muss das jetzt so machen, sondern das ist eine Natürlichkeit, entsteht aus so einer Natürlichkeit heraus, ja. Wir spüren einfach, hey, das braucht es gerade gar nicht mehr. Was ich früher noch gebraucht habe, das fällt einfach weg oder so, ne? Das passiert dann auch sehr häufig.
Das ist das Ideal, dass wir uns nichts abtrainieren müssen, sondern dass wir sehen, es schafft sich selber ab. Es fällt einfach weg, weil wir merken, so, da ist gar kein Bezug mehr dazu. Das kriege ich mit. Ich habe eine Zeit lang mit Menschen gearbeitet, die Suchterkrankungen hatten. Da gab es immer einen Punkt, wo dann auf einmal überhaupt kein Craving, keine Sucht mehr da war, kein Verlangen mehr irgendwie. Und das war immer, wo sich das selber abgeschafft hat. Aber wenn man versucht mit Druck und Zwang und jetzt, ne, reiße ich mir das raus aus meinem Leben, dann entstehen so schnell Zweit- oder Drittkompensationen und es geht manchmal auf noch unheilsamere Weise in Alternativen rein. Also deswegen ist es, ja, darf man schauen, dass man sich stückweise entwöhnt von all den Gewohnheiten, die man sich angeeignet hat. Und im Grunde genommen ist für mich der gesamte Bewusstwerdungsweg und dieser Loslassprozess von unseren Mustern auch eine Überwindung von Süchten. Also wir sind süchtig nach dieser Erfahrungsrealität. Wir sind süchtig nach mentalen Stimulationen, nach emotionalen Stimulationen, nach physischen Stimulationen. Und diese Sucht gehört überwunden, damit wir die Leere in uns halten können. Weil jeder Gedanke, jeder automatische Gedanke ist eine Gedankensucht. Wir sind süchtig nach mentaler Aktivität. Und das können wir rausreinigen, damit das Gefäß leer bleiben kann.
Ja, und es wird dann auch zur körperlichen Sucht, ne? Weil dann werden ja auch verschiedene Stoffe durch die Gedanken ausgeschüttet und dann gibt es ja auch wie so eine, ja, so eine Abhängigkeit von diesen.
Ja, jeder Gedanke wird verstoffwechselt und die Neuropeptide und die Hormone, die dann ausgeschüttet werden, die haben einen Effekt, einen stimulierenden Effekt. Das gilt sowohl für negative als auch für positive Gedanken. Und dann sind wir einfach süchtig nach bestimmten Hormonen, die der Körper ausschüttet, wenn zum Beispiel negative Gedanken gedacht werden. Und dann wundern wir uns, warum diese Gedanken immer wieder als Loop zu uns kehren. Ja, weil eine Sucht dahinter liegt. Und Das gilt einfach, da gilt es, frei zu werden davon, ja.
Ja, deswegen verharren wir auch manchmal so in toxischen Beziehungen. Da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, weil das auch so im Feld gerade da ist. So diese, ja, wird ja jetzt auch oft über Narzissmus und so gesprochen und toxische Beziehungen. Und dann manche kommen da nicht raus aus diesen Beziehungen. Und eigentlich sagt die Seele schon lange, hey, das ist hier nicht mehr der Ort, wo du sein sollst, da kannst du dich nicht mehr weiterentwickeln, es braucht jetzt was anderes, aber wir bleiben dann da drin. Und ich glaube auch, weil das eben so, ja, das ist eine Abhängigkeit, eine Sucht, immer wieder nach diesen Gefühlen von Kleinheit, nicht wert sein, ja, also es bestätigt mir eigentlich immer wieder mein eigenes, mein Glaubenssystem, was ich in mir trage, ne? Magst du
Genau.
dazu noch mal was sagen, auch zum Thema Narzissmus zum Abschluss jetzt? Ja, weil das jetzt immer wieder Thema ist.
Ja. Es gibt da auch eine Sucht, ne, wie du gesagt hast, nach dieser negativen emotionalen Stimulation, die hat für das getrennte Bewusstsein eine Funktion. Sie zeigt genau auf, was es über sich selbst denkt. Das ist die Bestätigung, wie du gesagt hast, meiner Kleinheit, meiner Getrenntheit, meiner Ohnmacht. Und wir sind aus dem Ego heraus süchtig nach Ohnmachtserfahrungen. Also das heißt, dass es da eine Verknüpfung gibt, die wir irgendwann mal angestellt haben und über die sich die Getrenntheit aufrechterhält. Und Narzissmus ist im Grunde genommen ein deutlicherer Spiegel von dem, was jedes Ego als Tendenz in sich trägt. Jedes Ego ist narzisstisch. Geht nicht anders. Sobald wir mit dem Ego assoziiert sind und uns nur noch als Ego erfahren, kommen einfach diese narzisstischen Tendenzen und Züge in die Sichtbarkeit. Das wird gerade auch kollektiv sehr, sehr sichtbar, dass dieses getrennte Bewusstsein narzisstischer Natur ist und dass es etwas ganz anderes ist, in einem narzisstischen Selbstbezug zu sein oder sich selbst zu lieben. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe dazu auch was geschrieben mal, wo es darum geht, dass wir im Grunde genommen Selbstliebe mit Narzissmus verwechseln in dem Moment, wo wir im Ego sind. Dass wir glauben, der Selbstbezug, die Selbstfürsorge im getrennten Bewusstsein sei Selbstliebe. Aber das ist einfach nur ein narzisstischer Selbstbezug. Selbstliebe findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Und so auch in Partnerschaften. Die Liebes-Hass-Beziehung, die da hin und her kursiert und die nur auf Spannung und Reibung aufbaut, das ist auch eine Form der Stimulation, die Reibung in Partnerschaften. Streit, das Diskutieren miteinander. Im getrennten Bewusstsein fühlt sich das an wie Lebendigkeit. Es kennt gar nichts anderes als die Lebendigkeit in Dualität, das heißt in Reibung, in Widerstand und diesem Beziehen oder Aneinanderziehen. Und wenn das wegfällt, fühlt es sich einfach tot, weil die Stimulation fehlt. Und dann sucht es sich wieder nach Reibungspunkten. Und dann erschafft es solche und dann geht es halt wieder zurück zu Narzissten. Wenn man das einmal erlebt hat, aus dem getrennten Bewusstsein, es nicht in sich aufgelöst hat, geht es ganz oft so, dass dann der nächste und übernächste Partner wieder diese Tendenzen zeigt, weil einfach das getrennte Bewusstsein süchtig nach dieser Dynamik geworden ist. Nach diesen Reibungen und diesen Machtkämpfen, die da stattfinden. Und da gilt es ganz konsequent, den Weg der Entsüchtigung zu gehen, der inneren Reinigung und mitzubekommen, Leben ist etwas anderes als die Reibung in der Dualität. Es kann ganz anders sein als dieser Existenzkampf, wo man ständig gegen etwas oder für etwas ist. Und das ist ja manchmal schwierig, das miteinander zu lernen, wenn man tief verstrickt ist. Aber es kann sehr, sehr heilsam sein, ja, auch gerade im Miteinander, wenn man mitbekommt, solche Tendenzen aktivieren sich, sie anzusprechen, es zu kommunizieren, zu schauen, wie kriegt man sich gegenseitig raus, weil dafür haben wir uns ja auch. Aber die Grundlage dafür ist einfach, dass man gemeinsam die gleiche Ausrichtung hat, dass man ungefähr den gleichen Weg in der gleichen Geschwindigkeit geht. Aber wenn da eine sehr große Inbalance oder Disbalance ist zwischen den Partnern, dann ist es schwierig, einfach gemeinsam einen Weg zu gehen.
Ja, und ich weiß auch aus meinem eigenen Erleben, dass ich das auch wieder zu einem Konzept gemacht hatte. Ich muss bleiben und mir das alles anschauen, ja, was da kommt. Und es liegt eigentlich nur an mir, dass wir uns da gemeinsam weiterentwickeln. Aber es, wie du schon sagst, da darf die Basis, die Grundlage und dass beide in die gemeinsame Richtung schauen, sonst ist es wirklich Selbstliebe zu sagen, ich gehe hier an dieser Stelle auch, ja, nicht nur für mich selbst, sondern auch für den anderen, weil,
Absolut.
ja, also das durfte ich auch erkennen. Und das alles, was du jetzt beschrieben hast, dieses, ja, diese Sucht nach diesen, immer wieder nach diesen Reibungen, ja. Und dann habe ich meine Begegnung gehabt, die war ganz, ganz ruhig. Und ich wusste erst mal gar nicht so, was ich damit anfangen sollte. Ich dachte, das ist doch was komisch, ja. Es kann doch so gar nicht sein, hä? Da fehlt doch irgendwas. Aber nein, genau das ist so schön eigentlich. So darf es sein. Es darf ruhig sein, ja. Aber dem Ego gefällt es überhaupt gar nicht. Das will Reibung und immer irgendwelche Herausforderungen und Streitigkeiten.
Ja, es lebt davon, ne? Das ist seine Existenzgrundlage. Krieg ist seine Existenzgrundlage. Und wenn der Krieg wegfällt, ja, dann langweilt es sich, wenn einfach nur Frieden ist. Das ist einfach, ne? Dabei können sich darunter so tiefe, wundervolle Räume eröffnen, wo dann wirklich Leben stattfindet in Verbundenheit und Liebe.
Schön, danke. Das ist doch ein schönes Abschlusswort, Robin. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Gibt es noch was, wo du sagst, das möchtest du gerne noch mitgeben jetzt?
Danke erstmal für unseren Raum, für deine feine Art, den Raum zu halten, Fragen zu stellen. Es war sehr schön, unseren Tanz wahrzunehmen. Und die Grundbotschaft, die ich immer wieder in mir spüre, ist die, dass wir wirklich, wenn die Herzenssehnsucht wach wird, einen anderen Weg gehen können, dass wir uns bewusst dafür entscheiden können, was wir sehen wollen. Die Welt zeigt uns nicht etwas Vorgefertigtes. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, die Liebe zu sehen, die Wahrheit darin zu sehen. Und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Was sehe ich? Okay. Ist es ausgerichtet an der höchsten Wahrheit? Kann ich es noch optimieren im Sinne von dem, dass ich noch mehr Liebe darin sehe? Und dann findet ein magischer Prozess statt. Denn was ich sehe, sähe ich. Dann sähe ich das wieder aus und dann sehe ich wieder das, was ich ausgesät habe. Das ist die schöpferische Wahrnehmung. Und ich würde uns allen einfach so sehr wünschen, dass wir immer mehr in dieses Gewahrsein von Liebe reinkommen und es mehr und mehr in allem und jedem sehen und sähen.
Schön. Hast du vielleicht noch eine kleine Spürübung für die Menschen, die jetzt von dem Dritten, von dem wir gesprochen haben, ja, von dem Non-Dualen noch, ja, noch keinen Kontakt hatten? Gibt es da was, was du jetzt vielleicht ganz kurz so, dass das wahrgenommen werden kann?
Es gibt kein Wesen in der Schöpfung, was diesen Kontakt nicht im Innersten kennt. Also es ist etwas, in dem baden wir. Das ist über uns, das ist unter uns, das ist neben uns, das ist in uns. Es gibt keinen Ort im Raum, wo es nicht ist. Es gibt einfach nichts. Es gibt kein Atom im Universum, wo Gott nicht drin lebt. Und das ist also, wie können wir etwas von etwas anderem ausgehen? Wie können wir eine andere Wahrnehmung haben, als dass Gott in uns wohnt? Vielleicht wollen wir das von der Seite mal angehen, weil es ist einfach, es ist, wie kann denn die Ewigkeit nicht jetzt sein? Wie geht das? Wie kann denn das ewige, unbegrenzte, göttliche nicht genau jetzt und hier sein? Das geht nicht. Und ja, wir dürfen einfach in unserer Idee, irgendetwas Getrenntes zu sein, kapitulieren, ganz tief aufgeben, ganz tief kapitulieren, die weiße Fahne schwenken und sagen, hey, ich habe mich irgendwie verirrt und zeige mir bitte wieder den Rückweg.
Du hast mal so schön gesagt, schau dem Ego zu, wie es sich selbst zerstört, so ähnlich.
Ja.
Das habe ich ganz oft kommt mir das. Dieser Satz, ja. So, wenn das wieder gerade kämpft, irgendwie einfach, ja, okay, lass es. Es zerstört sich selbst. Ja, es hat mich sehr berührt, wie man sieht, deine Worte, Abschlussworte. Danke, danke, danke. Danke für dein Sein, für dein Wirken. Und es war so, so schön, hier mit dir zu sein. Und ja, hier diese Fragen, alles hatte irgendwie so Raum. Und ich glaube, ich könnte noch ewig hier irgendwie mit dir sein, aber ich merke auch, für dieses Setting ist es jetzt gut und rund. Danke.